Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Willkommen zu unserer Sendung. Dirk Fuhrig ist am Mikrofon. Obwohl er blind war, spielte er eine wichtige Rolle im französischen Widerstand. Wir sprechen über Jacques Le Séron. Und wir stellen Ihnen einen Roman vor, der sich mit der gesellschaftlichen Zerrissenheit in Frankreich beschäftigt. In unserer ersten Rezension geht es um rechtsautoritäre Bewegungen in Deutschland. Claudia Klischert und Donata Rieck haben gemeinsam einen Roman geschrieben. Zeitlang heißt er. Ist dieses Doppelprojekt gelungen? Nicht wirklich, findet unser Kritiker Cornelius Wüllenkämper.
Als der Journalist und PR-Agent Benedikt Zwicker, genannt Bene, nach vielen Jahren in den Herkunftsort seiner Mutter in der traditionell geprägten bayerischen Provinz zurückkehrt, sind die Spuren der Zeit unübersehbar. Bahnhof und Gastwirtschaft sind geschlossen und vom einst florierenden Fischer- und Bauerndorf Herzach, wie es die Tourismusbroschüren einst anpriesen, kann längst keine Rede mehr sein. Seit dem Kriegsende 1945 wurde das Dorf durch verschiedene Migrationsbewegungen geprägt und nun will die lokale Grünen-Politikerin auch noch Fangquoten für die darbenden Fischereibetriebe einführen. Der Wandel und das sogenannte Fremde aus der Großstadt München, die die Herzacher Idylle bedrohen, werden im Dorf argwöhnisch kommentiert.
Das Wort Globalisierung gar behandelte man so wie eine Diagnose beim Arzt. So viel beachten wie nötig, so gut ignorieren wie möglich. Längst hatte man vergessen, wie es gewesen war, als die eigenen Vorfahren selbst als Flüchtlingsgauner beschimpft worden waren. Man bestellte lieber noch ein helles, um sie nicht wach werden zu lassen, die Erinnerungen, als man mit wenig oder gar nichts dagestanden war nach dem Krieg oder nach einem Hochwasser, das zugleich immer auch das eine Hochwasser vor dem nächsten war, oder nach einer Missernte, die einem nicht zuletzt auch immer die Vorahnung auf eine irgendwann folgende in die Glieder kriechen ließ.
Biene kehrt nach Herzach zurück, um den Erbschaftsstreit über den Verkauf des Familienbetriebs zu schlichten. Die Fischerei mit Seebad und Bootsverleih war schon seit Königszeiten im Familienbesitz, doch nun fehlt es an Gästen, an Nachkommen und am Geld. Ängste vor sozialem Abstieg, vor dem Verlust von Tradition und Identität prägen nicht nur Bienes Familienleben, sondern auch seinen Beruf. Als Absolvent einer renommierten Journalistenschule hat er den Einstieg in eine vielversprechende Karriere verpasst und arbeitet nun als PR-Berater des kommenden Bundesvorsitzenden einer aufstrebenden rechtsliberalen Protestpartei.
Aber ja, frischer Wind, gute Bezahlung und eine handwerkliche Herausforderung. So hatte er seine Projektzusage für sich gerechtfertigt. Dass es ihm gelingen würde, den richtigen Ton zu treffen, volksnah zu sein, bezweifelte er nicht. In seinem Studium hatten sie es zur Genüge ausprobiert, Slogans und Headlines entwickelt, die es in sich hatten. Eine Spielerei, so hatten sie es gesehen. Henk und er und viele andere seiner Kommilitonen. Wir haben genug, Europa ohne mich. Oder wir sind zwar Papst, aber nicht Europa.
Wie konnte es dazu kommen, dass Bene, Sprössling einer seit Generationen sozialdemokratisch-liberal geprägten Familie, sich ausgerechnet einer Partei am rechten Rand andient, die mit ihrer Kritik an Eliten und vermeintlichen Meinungskorridoren ein Gefühl aufgreift, das er selbst als Teenager in Fuck the System-Graffitis ausgelebt hatte? Dieser Frage gehen die beiden Autorinnen Claudia Klischert und Donata Rieck in einem sehr weit gespannten, familienpsychologisch grundierten, sozialen und politischen Panorama nach. Ihre Geschichte schlägt einen Bogen von der Zeit, als der Fischereibetrieb Hoflieferant war, über die Eingliederung Bayerns in das Deutsche Reich, den Aufstieg und Untergang des NS-Staates, den Wiederaufbau bis hin zum Erstarken rechtsautoritärer Tendenzen und den wütenden Bürgerprotesten gegen die Corona-Maßnahmen in jüngster Vergangenheit. Ihre Analyse der Zeitläufe beschränkt sich dabei auf eine einfache Erkenntnis. Es sind selten reflektierte ideologische Überzeugungen, die Menschen für Autoritarismus und Populismus empfänglich machen, sondern vielmehr diffuse Ängste und Minderwertigkeitsgefühle. Und nicht zuletzt locken neue Aufstiegschancen in der Hierarchie der Bewegung. Neben der eher kursorischen sozialgeschichtlich-politischen Ebene ihres Buches erzählen die Autorinnen die Geschichte einer Familie in 5 Generationen und beschreiben lehrbuchartig Ursprung, Entwicklung und Eskalation von Konfliktdynamiken. So liegt ein wichtiger Grund für Benes Hinwendung zum Rechtspopulismus in seiner Jugend begraben. Das jedenfalls legt ihm seine Mutter in einem weitschweifigen Erinnerungsmonolog nahe.
Jeder Schultag ein Kampf, die vielen Anrufe. Da bist du schon auf dem Gymnasium. Ihr Sohn dies, ihr Sohn das. Ich weiß nicht mehr, wie viele Verweise ich unterschrieben habe. Dazu dein stundenlanges Streunen in der Altstadt. Du nanntest es Abhängen, mit gerade mal 14 Jahren. Vielleicht hätten wir damals einen Therapeuten hinzuziehen sollen, denn obwohl ich euch, selbst in den Ferien in Bayern, nicht aus den Augen ließ, erschien mir deine manipulative Fähigkeit, ja, ich muss es so sagen, außerordentlich gefährlich.
Zeitlang ist ein Familienschmöker im Plauderton mit didaktischer Anmutung, der leider erzählerische und kompositorische Schwächen hat. Neben narrativen Passagen montieren die Autorinnen scheinbar ziellos meandernd verschiedene Zeitebenen und Textformen wie Amtsschreiben, Frontbriefe, Businesspläne, seitenlange Speisekarten, Coachingprotokolle oder Traumberichte zu einem Lektüre-Dickicht, in dem man immer wieder die Orientierung verliert. Weniger wäre hier mehr gewesen. Weniger Nebenfiguren, Generationen, Erzählstränge, Perspektiven, Anekdoten und verklausulierte Referenzen zur realen politischen Zeitgeschichte. Das hätte die gesellschaftlichen und individuellen Hintergründe von Polarisierung und Populismus deutlicher machen können. Vor allem aber stört an diesem Text, der eher eine konzeptfreie Materialsammlung ist, die Nachlässigkeit in Formulierungen und literarischer Gestaltung. Sie führt zu der äußerst widersprüchlichen Leseerfahrung, dass hier zwar in jeder Zeile eine politische Botschaft mitschwingt, bis zum Schluss aber unklar bleibt, was sie eigentlich aussagt.
Zeitlang heißt dieser heute erschienene Roman von Donata Rick und Claudia Klischert. Ullstein Verlag, 623 Seiten, 26,99 €. Politische Ambition fügt sich nicht immer gut mit literarischer Kraft. Das zeigt sich auch bei Marion Messinas neuem Roman, in dem sie den vielgeschmähten Neoliberalismus anprangert, den französische Linke in der Person des Staatspräsidenten Emmanuel Macron mit tiefer Leidenschaft verabscheuen, was die Regierungsbildung in Frankreich derzeit auch so kompliziert macht. Folgt man unserem Kritiker Nils Schniederjan, so ist das Buch der 1990 in Grenoble geborenen Schriftstellerin, die seit ihrem Debüt Fehlstart als neuer Star des gesellschaftskritischen Schreibens gilt, eher ein vordergründiges Pamphlet. Die Entblößten.
In ihrem zweiten Roman zeichnet Marion Messina ein düsteres Bild der nahen Zukunft Frankreichs. Nicht der zentristische Macron regiert das Land, sondern eine noch radikalere neoliberale Präsidentin.
Die Präsidentin hatte ein Dutzend Drogen legalisiert, um die Konsumenten vor der Repression zu schützen, Geld in die Kassen fließen zu lassen und sich an die Nachbarstaaten anzupassen. Doch die Verantwortung für den rasanten Anstieg der Zahl der Abhängigen, besonders bei den Minderjährigen, lehnte sie entschieden ab. Diese Verantwortung lag bei den Eltern. Daher gab es jetzt vor der Geburt des ersten Kindes einen Kurs zur Vorbereitung auf die Elternschaft, durchgeführt von Privatanbietern.
Messina erzählt aus dem Leben mehrerer Menschen, die unter dieser Politik leiden. Im Roman tauchen sie kurz auf und verschwinden gleich wieder. Oft wirken sie wie bloße Instrumente im Dienste Messinas politischer Ansichten. Da ist der gescheiterte Literaturwissenschaftler Paul, der sich nach seiner Promotion als Metzger in der Provinz verdingt. Oder der Bauer Aurélien, den die überbordende Bürokratie schließlich in den Suizid treibt. Bauern gegen Brüsseler Bürokraten. Das ist ein Motiv, das man heute leicht mit rechtskonservativen Positionen verbindet. Gleichzeitig ist die im Buch geäußerte Kritik am Neoliberalismus eindeutig links zu verorten. Messina beobachtet scharf, dass die Liberalisierung meist zu weniger individueller Freiheit führt. Ein besonders zynisches Beispiel?
Bedürftigen Frauen hat die Präsidentin erlaubt, Dienstleistungen im erotisch-sexuellen Bereich anzubieten. Es gibt nun mehr Stundenhotels, deren Management voll und ganz in den Händen ihrer Betreiber liegt. Letztere können ihre Stellenanzeigen auf der Webseite des Arbeitsamts veröffentlichen. Diese Entwicklung war Gegenstand einer von vielen fruchtlosen Kontroversen, da arbeitslose Frauen nach dem dritten abgelehnten Jobangebot nunmehr zwangsweise ins Bordell geschickt werden.
Messina arbeitet mit einer nüchternen, fast bürokratischen Sprache, die mit der inhaltlichen Drastik des Beschriebenen kollidiert. Ihre politische Kritik wird auf diese Weise deutlich. Literarisch ist sie jedoch wenig ergiebig. In ihrem Roman wird nicht gelebt, nicht gefühlt, nicht gestritten. Es wird höchstens angeklagt. Den pamphletartigen Stil verlässt sie kaum.
Für den Durchschnittsbürger sind die Mächtigen dieser Welt Sänger oder Fußballer. Aurélien weiß, dass sie in Wirklichkeit in fast banalen Autos fahren und ihre Kinder ohne übertriebenen Luxus kleiden. Sie leben ganz in der Nähe der Landwirte, die man im Morgengrauen erhängt auffindet. Sie sind es, die man bekämpfen muss, die Blut an den Händen haben.
Das ganze Buch dreht sich um diese Frage. Wie können die Opfer dieser Politik zu Handelnden werden? Bei Messinat werden sie es nach einem aufrüttelnden Video. Die Selbstentzündung eines Jugendlichen, der nicht nur von der Uni geflogen ist, sondern auch von elitären Kommilitonen gedemütigt und vergewaltigt wurde, löst eine Demonstrationswelle aus, die an die Gelbwestenproteste erinnert. Politisch sind die Demonstrationen nicht eindeutig verortbar. Gegen die Elite, darauf kann man sich einigen. Als die Proteste auf die Hauptstadt übergreifen, zögert die Präsidentin nicht lange. Während Soldaten auf Demonstranten schießen, will sie dem Volk klarmachen, wo der Feind steht.
Liebe Mitbürger, Frankreich ist heute mit der größten faschistischen Bedrohung seit 1934 konfrontiert. Aber die Republik ist stark. Großzügig gegenüber den Schwachen vermag sie gegenüber denen, die Frankreich in die dunkelsten Stunden seiner Geschichte zurückversetzen wollen, Härte zu zeigen. Denen, die Frankreich in Zeiten der Angst, des Rassismus, des Antisemitismus, der Homophobie, des Hasses auf den anderen stürzen wollen, rufen wir entgegen. Wir werden alles daran setzen, euch auszulöschen.
Messinat zeichnet damit das Bild einer Politik, die große Teile der Bevölkerung gegen sich aufbringt, um dann die Leidtragenden unter dem Vorwurf von Hass und Hetze gegeneinander auszuspielen. Engagierte Literatur hat in Frankreich eine lange Geschichte. Meist war sie eindeutig links und antifaschistisch. Messinat, bei der das Literarische hinter das Politische zurücktreten muss, lässt sich einerseits eindeutig dieser Gruppe zuordnen. Andererseits verweigert sie sich mit diesem Roman der zentralen politischen Frontlinie zwischen links und rechts. Politisch ist das interessant. Der literarische Ertrag von Messinats neuem Roman ist hingegen gering.
Die Entblößten von Marion Messinat wurde von Claudia Kalscheuer übersetzt. Hansa Verlag, 176 Seiten, 23 Euro. Jacques Lusseron, geboren 1924 in Paris, war als Schüler infolge eines Unfalls erblindet. Als Jugendlicher organisierte er den Widerstand gegen die Nationalsozialisten. Kurz vor seinem 100. Geburtstag am 19. September ist dieser Text über seine Erlebnisse in einer Neuedition erschienen. Mit Tobias Scheffel, der die ursprüngliche Übersetzung bearbeitet hat, konnte ich über das wiedergefundene Licht sprechen. Guten Tag nach Freiburg, Herr Scheffel.
Ja, danke.
Jacques Lusseron schildert in seinem Buch den Unfall, der ihn zum Blinden machte. Er stolperte in der Schule, stieß mit dem Kopf gegen eine scharfe Kante des Lehrerpults, wie er es beschreibt. Und da der stark kurzsichtige Junge eine Brille mit unzerbrechlichen Gläsern trug, war das Gestell so starr, dass es ins Auge eindrang und es zerstörte. Wie hat der Achtjährige diese Katastrophe denn überwunden?
Zweierlei. Zunächst einmal muss ich bei der Gelegenheit sagen, dass ich einen Begriff gelernt habe, nämlich die sympathische Ophthalmie, von der Jacques Lusseron in seinem Buch spricht. Das ist ein ganz eigenartiges und für ein solches Kind besonders schlimmes Phänomen, dass ein Auge verletzt wird und dadurch auch das andere innerhalb der Tage darauf erblindet. Und wenn Sie fragen, wie der Achtjährige diese Katastrophe überwunden hat, dann ist man da schon ganz beim Kern, finde ich, dieses Menschen Jacques Lusseron. Denn man könnte sich jetzt vorstellen, dass ein Kind verzweifelt ist. Er schreibt uns, dass er dem Himmel dankt, dass er bereits mit nicht einmal 8 blind wurde, weil er in dem Alter noch bereit ist, das Leben anzunehmen, so wie es ist, und Ja zum Leben zu sagen. Wir erkennen hier schon eine Person, die mit einem unerschütterlichen Optimismus an die Dinge herangeht.
Jacques Lusseron hatte in der Schule Deutsch gelernt. Er war 1938 auch in Deutschland, in Stuttgart, vor dem Zweiten Weltkrieg also. Und als die deutsche Armee dann nach Frankreich vordrang und Paris besetzte, schloss er sich den Volontaires de la Liberté an, dann der Gruppe Défense de la France. Welche Rolle spielte der junge Mann denn in der Widerstandsgruppe?
Eine große. Er war nicht der Gründer, aber er war der Mitgründer. Das heißt, seine Rolle war sehr viel aktiver als ein nur sich anschließen. Und in dieser Gruppe hat er als der Blinde, wie er immer genannt wurde, den Namen wurden ja nicht genannt, wohl vor allem die Aufgabe gehabt, die, die zu der Gruppe kommen wollten, zu interviewen. Also er führte sozusagen die Bewerbungsgespräche. Interessanterweise sagt er, er würde der Stimme anhören, ob sie einen moralischen Geruch haben. Und er hört offenbar sehr genau die Aufrichtigkeit in der Stimme. Das heißt, erst wenn Luceron gesagt hat, der ist integer, wurde die Person aufgenommen.
Im Juli 1943 wird Jacques Luceron in Südfrankreich verhaftet wegen seiner Aktionen in der Résistance, einige Monate später nach Buchenwald deportiert. Wie konnte er denn dort in dem Konzentrationslager als Behinderter, als Blinder überhaupt überleben? Das klingt ja nahezu fantastisch.
Also, wenn ich nicht wüsste, dass es eine von vielen Zeitgenossen auch gelesene Autobiografie ist und er nicht zum Fabulieren neigt, würde ich Ihnen zustimmen, das wirkt fantastisch, auf jeden Fall. Er hat den Geistesblitz sozusagen, ergibt sich aus als Dolmetscher für Französisch, Deutsch und Russisch. Und diese Nützlichkeit scheint ihn gerettet zu haben.
Es ist ja einerseits natürlich der Inhalt, der Widerstand und dann auch die Zeit in Buchenwald. Aber es ist sicherlich auch die Sprache, der Stil. Das ist ja ein recht literarischer Stil. Das Buch wirkt nicht wie eine sachliche, trockene Autobiografie. Was haben Sie, Herr Scheffel, denn an der Übersetzung, an der ursprünglichen Übersetzung von Uta Schmalzried jetzt verändert für diese Neuausgabe?
Die Übersetzung, die ja in den späten 60er Jahren erschienen ist, die war schon grundsätzlich, ich würde sagen gründlich, aber auf eigenartige Weise altern ja Übersetzungen oft schneller als Originale. Und manches war an dem Text so ein bisschen ältlich, also einfach Formulierungen, da wird von Kameraden gesprochen, wo man das heute vielleicht anders sagen würde, der Körper birgt bestimmte Dinge oder ein Fortan oder also auf dieser etwas blumigen älteren Ebene war manches zu machen. Manchmal war sie ein bisschen geschwätzig, also es stand in der deutschen Übersetzung etwas mehr da als das manchmal sehr lakonische auch Original. Ich habe sehr klein, handwerklich sozusagen, bin ich den Text durchgegangen und habe etwas gemacht, um das Ganze ein bisschen stärker vielleicht wieder an das Original zu rücken und trotzdem moderner machen, ist ein falsches Wort, aber ein bisschen von dem sprachlichen Staub vielleicht zu entfernen, der sich da angesammelt hat in den letzten 60 Jahren.
Jacques Luceron war nach dem Krieg Dozent an verschiedenen Universitäten. Er bekam einen Ruf an die Universität von Hawaii. Dann ist er relativ früh gestorben bei einem Urlaubsbesuch in Frankreich zusammen mit seiner Frau bei einem Autounfall. Also eine zweite relativ frühe Tragödie nach seiner Erblindung im Alter von 8 Jahren. Was macht denn Jacques Lucerons Vermächtnis heute noch so interessant, dass sein Buch »Das wiedergefundene Licht« jetzt wieder auf Deutsch in der von Ihnen modifizierten Übersetzung veröffentlicht wird?
Das Interessante ist wirklich, dass da jemand erzählt von den ganz großen Schicksalsschlägen und Herausforderungen, dass er das auf eine plastische, teilnahmsvolle, immer wieder sehr berührende Weise tut und für mich persönlich manchmal auch auf eine rätselhafte Weise in dem Sinne, dass ich mich oft frage, wie schafft dieser Mensch es mit dieser Erfahrung, beispielsweise keinen Hass zu empfinden, keinen Groll über das Deutschland, das ihn ins Lager gebracht hat und über sein Land hergefallen ist, zu empfinden. Also es nicht nur nicht zu schreiben, sondern offenbar tatsächlich das alles nicht zu empfinden, sondern stattdessen den Menschen sieht, sich selber durchschlägt und von dem Leben in all seinen Facetten erzählt und eine ungeheure Kraft hat und ich finde das wirklich immer wieder faszinierend.
Tobias Scheffel, ganz herzlichen Dank für das Gespräch über dieses Buch von Jacques Luceron.
Ich danke Ihnen.
Das wiedergefundene Licht, heißt der Text, ist im Klett-Cotta Verlag erschienen. 336 Seiten kosten 25 Euro. Es gibt auch eine ungekürzte Hörversion des Buchs. So viel aus dem literarischen Leben heute hier im Büchermarkt. Forschung aktuell berichtet gleich nach den Nachrichten über ein tödliches Virus, das die Amseln bedroht. Mein Name ist Dirk Fuhrig. Ich sage Tschüss, bis morgen.